Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir der Markus Grundmann zu dieser wunderschönen Podcast-Folge über ein PC-Spiel. Guten Morgen, Markus.
Guten Morgen.
Und? Was los?
Und?
Wie geht's?
Ja, okay,
alles gut. Wie hat man sich denn in den 70er Jahren begrüßt? Vielleicht, na, alles senkrecht oder so?
Ja, oder in Deutschland ist bestimmt das Wort Dufte irgendwie.
Dufte, gefallen. Ja, genau. Okay, ich fange nochmal an. Alles heute Dufte. Mit einem duften Podcast-Gast bei uns in dem funky Frühstücks-Podcast bei Insert Moin. Moin, Markus.
Moin.
Yeah. Wir reden heute über ein Spiel, was sehr viel vom Style lebt, aber dann doch durchaus auch ein bisschen Tiefe mit sich bringt. Das war ja so ein bisschen meine Sorge, dass da vielleicht nur viel Show und Effekthascherei mit dem Style gemacht wird. Aber Crooks the Big Heist kann durchaus auch auf dieser Ebene punkten, gell?
Absolut.
Vielleicht machst du mal kurz die Einleitung. Was ist Crooks the Big Heist, beziehungsweise das große Fressen? Nee, wie heißt's? Der große Überfall? Nee, wie heißt das auf Deutsch? Der große Coup. Deswegen.
Jetzt also Crooks the Big Heist ist ein Strategiespiel, das im Grunde genommen in Echtzeit abläuft, man aber durch die Pause-Taste, also durch die Leertaste begrenzen kann, pausieren kann eben. Das heißt, es ist im Grunde genommen rundenbasierend. Und es spielt in einem Gangster-Szenario in den 70er Jahren. Und man muss also mit einer Gruppe von 4 bis 6 Gangstern oder weniger teilweise auch, ein Haus immer überfallen und dort bestimmte Ziele erreichen.
Genau, also ein klassische Heist-Setting. Klassisch im Sinne von, viele Filme machen das ja, aber Spiele leider sehr wenig, gell? Also es gibt großartige, ja. Mit meinem Lieblingsgenre eigentlich sind, wenn so Filme so richtig schön so eine Heist-Szenario haben. Bei Spielen begegnet einem das ja relativ selten leider. Also wir haben ja neulich über das Payday gesprochen, Payday 2, was ja auch quasi heißt aus der Ego-Perspektive ist, aber sauschwer und es geht auch leicht schief und so. Und mich hat jetzt Crooks, als ich die ersten Bilder gesehen habe und in der Beta gespielt habe und so, da gab es dann starke Erinnerungen an so meine ersten C64-Erlebnisse mit They Stole a Million und solche Geschichten. Also ziemlich, ziemlich lange her, aber ein Genre, was, finde ich, sträflich vernachlässigt wurde bisher, weil es gibt doch eigentlich wahnsinnig viel her.
Absolut, es hatte mich einen totalen Reiz, im Detail einen gemeingefährlichen Raub zu planen und im Detail auszuarbeiten, wie der funktionieren soll und dann zu gucken, wie er funktioniert tatsächlich. Also das ist jetzt Crooks gerade ist auch so eine Art, finde ich, Ocean's 11 Simulator.
Ja, irgendwie. Genau. Das nimmt ja auch dieses Setting ganz stark auf, gell? So dieser Coolness-Faktor und die Gangster sind alle so liebenswerte Schlitzohre. So. Mhm. Jeder hat so irgendwie so einen coolen One-Liner auf den Lippen und sie haben auch alle geile Klamotten an. Klar, in den 70er Jahren hatte jeder coole Klamotten an. Aber es ist auch mit sehr viel Humor. Also die dissen sich dann zwischendurch auch immer so ein bisschen und versuchen sich irgendwie gegenseitig so zu foppen. Und damit spielt das Spiel ganz stark. Aber ist es im Grunde ein richtig knackiges, schönes Strategiespiel, weil es bleibt da eben nicht oberflächlich, wie ich da schon eingedeutet habe, sondern es ist kein so ein Spiel, was man mal so nebenbei spielt. Du musst diese Heists richtig gut vorbereiten. Also du hast, im Prinzip sieht es ein bisschen aus wie die Sims in den 70er Jahren. Du hast von oben das aufgeschnittene Gebäude mit verschiedenen Stockwerken, je nachdem, wo du halt versuchst einzubrechen. Und die Prämisse ist, dass du in den Missionen, in den Häusern immer irgendwas erledigen musst, aber so diese grundsätzliche Storyline, die zieht sich auch schön gemacht mit dieser U-Bahn-Stadtkarte, gell? Die zieht sich dann so durch, dass du mal so eine Gang hattest und dann wurdest du natürlich von einem betrogen und jetzt geht's irgendwie drum, diesen grünen Mega-Diamanten wieder zu klauen, bla bla bla. Die Story ist irgendwie so ein nettes Beiwerk. Findest du, die trägt irgendwie das Spiel? Aber deswegen spielt man es eigentlich nicht, gell?
Nee, die ist wichtig, um überhaupt wie da zu sein, damit es eine Begründung für die Atmosphäre gibt, sozusagen, damit du irgendwie erklären kannst, wieso diese ganzen Gangster so unterwegs sind. Aber im Grunde genommen habe ich jetzt in keiner Mission, war ich jetzt nicht gespannt, wie die Story weitergeht oder so. Das ist auch echt egal. Es ist mehr so, was das Spiel trägt, ist mehr so der XCOM-Moment, finde ich. Ich finde es spielerisch echt sehr ähnlich wie XCOM. Mhm. Jetzt mal, es ist halt nicht so exakt rundenbasierend, sondern du drückst immer auf Pause und so. Aber was du halt auch machst, ist einfach so Strategien planen und ausprobieren, ob sie funktionieren.
Genau, und eben aber nicht mit Gegnern abschießen, sondern eben mit Eindringen und möglichst unerkannt bleiben und Wachen bewusstlos schlagen, rechtzeitig die Schlosskombination knacken, damit der andere durch die Tür kann und so. Stimmt schon, es erinnert schon an XCOM, halt weniger militärisch.
Genau. Überhaupt nicht militärisch, ja. Aber tatsächlich.
Aber von der Planung her durchaus, ja.
Und was ich so angenehm fand an dem Spiel, ist so ein bisschen die Tatsache, dass es mir nicht den Eindruck machte, als gäbe es für jedes Level sozusagen eine vorhergegebene Lösung, die ich irgendwie finden muss, sondern es gibt tatsächlich viele, viele, viele verschiedene und ich kann eben rausfinden, wie ich das Level löse.
Ja, also bis auf ein paar Bedingungen natürlich. Also du kannst, nimm mal als konkretes Beispiel. Du hast in dem Haus oben ein Büro von einem, keine Ahnung, von einem Gangsterboss, wo du in der Schublade irgendwas holen musst. Es bleibt dir jetzt natürlich relativ frei, wie du da eindringst in das Haus. Du kannst hinten über die Poolanlage kommen, da sind aber irgendwie vielleicht zum Beispiel zwei Wachen, dann kannst du die halt ausschalten und irgendwie übers Fenster einsteigen. Oder du gehst halt vorne in der Garage gucken, da gibt's dann irgendwie unter Umständen eine Keycard für das Schloss. Und das stimmt schon so, diese Anfänge sind meistens relativ offen, finde ich, wo du reinsteigst. Dadurch, dass du aber ja immer die gleichen also im Gegensatz zu XCOM hast du ja nicht so Charaktere, die du auflevelst und irgendwie so bestimmte neue Fähigkeiten dir selber aussuchst oder dass du dir so deine eigenen Charaktere entwickelst, sondern die Charaktere sind ja fix. Die sind ja fest vorgegeben. Der Schlossknacker ist halt der Schlossknacker. Natürlich kannst du dann irgendwie so Items benutzen, aber der Hacker ist halt der Einzige, der irgendwie Computerterminals oder sowas hacken kann. Und dadurch ist schon relativ klar, da ist irgendwie eine Tür, die hat irgendwie jetzt so ein grünes Sicherheitsschloss, dann musst du das halt knacken. Also es gibt schon Punkte, wo es sich dann wieder trifft.
Ja, aber du kannst natürlich theoretisch vor einem Level neue Items einkaufen mit dem Geld, das du verdient hast in der letzten Mission. Und kannst dir dann zum Beispiel so viel Chloroform kaufen, dass du im Prinzip jede Wache, die du irgendwie triffst, bewusstlos machen kannst.
Ja.
Also kannst schon relativ.
Es ist relativ. Es fühlt sich zumindest relativ frei an. Ja, es ist nicht so, dass du alles perfekt machen musst, wie sich der Designer des Levels das gedacht hat. Da gebe ich dir recht. Ja.
Also es ist kein Puzzle. Es ist wirklich. Ja.
Was ich sehr cool auch finde, ist, wie sie es technisch gelöst haben, wie man taktiert. Also du hast ja schon gesagt, im Gegensatz ist es kein rundenbasierter Modus, sondern du kannst im Prinzip einfach sagen: Hier, ich wähle jetzt meine Afro-Charakterin aus mit der schicken Afro-Frisur oder eben den bärtigen Hacker. Und dann laufe ich mit dem einfach per Mausklick dahin und öffne die Tür. Dann passiert das alles in Echtzeit. Oder aber du drückst eben die Pause so und dann öffnet sich so dieses Strategie-Overlay, nenne ich es jetzt mal. Und dann kannst du sagen, okay, erster Schritt, du gehst zwei Schritte darüber. Dann zweiter Schritt, dann klickst du auf die Tür. Dann kommt ein Kontextmenü, dann sagst du irgendwie Tür öffnen oder Tür hacken oder Gegenstand benutzen. Dann gehst du in den Raum, dann gehst du dahin zu der Schublade, dann gehst du hierhin, dann stellst du dich hierhin und wartest dort 5 Sekunden, weil die Wache dann vorbeiläuft. Währenddessen geht dann der andere zu dem und dem Schloss, deaktiviert es, dann gehst du da durch, dann bleibst du da wieder 2 Sekunden stehen und ich übertreib nicht. Du kannst es wirklich den gesamten Coup, ich weiß nicht, wie weit man vorplanen kann, aber im Grunde könntest du eigentlich, glaube ich, den gesamten Coup in einem einem Klick quasi
weiß ausführen jetzt auch nicht, ob's
und
da,
dann zuschauen.
Ja. Ob es da spielerische, also ob es da technische Grenzen gibt, aber theoretisch könntest du die ganze Mission im Grunde genommen in vorausplanen und dann nur noch auf die Leertaste drücken und schauen, wie es passiert. Und das macht, finde ich, echt einen großen Reiz des Spiels aus. Also irgendwie so Pläne zu entwickeln und sich so ins Fäustchen zu lachen und irgendwie dann die Wege festzulegen und die Aktionen festzulegen und zu gucken, was die Figuren machen und dann einfach auf die Leertaste zu hauen und zu gucken, was passiert. Und meistens geht's dann schief, wenn man zu komplex geplant hat.
Genau, und dann hat man aber auch wieder eben dieses schöne Element, dass es dann ja auch Echtzeit ist. Also du kannst zwar pausieren, aber du hast dann trotzdem diesen Chaos-Faktor, dass es dann nicht langweilig ist, zuzugucken, weil alles wie am Schnürchen läuft, sondern dann kommt halt doch die Wache und dreht sich einen Ticken früher um. Oder du kommst da und da an der Stelle nicht weiter. Oder du hast vergessen, dass das Chloroform nur so und so lange hält. Und dann wacht die blöde Wache wieder auf. Und dann merkst du, da kommst du nachher nicht wieder zurück und solche Geschichten. Sehr schön, aber trotzdem sehr behäbig. Also es artet nicht in so eine Art Stress, artet es nicht aus, aber so einen angenehmen Planungs- Entscheidungsdruck, weißt du, ich meine? Also, so, ja, dass du überlegst, was du machen kannst. Aber
du hast halt sozusagen am Anfang dieses ganz saubere Millimeterpapier, auf dem du alles entwirfst. Und dann geht irgendwas schief und alles wird zerrissen und du musst anfangen zu improvisieren. Und das führt dann meistens dazu, dass nichts mehr läuft wie geplant und dass du irgendwelche, naja, Mali einstecken musst.
Ja. So. Und es gibt halt kein Undo. Also du fängst dann halt wieder von vorne an, was aber gar nicht so frustig ist, wie es jetzt klingt. Also es ist jetzt nicht so wie so ein Permadeath-Spiel, wo du irgendwie sagst, ich muss irgendwie komplett von vorne anfangen. Es gibt so kleinere Checkpoints, glaube ich, gell?
Ja.
Schon eine Weile her jetzt, dass ich es gespielt habe. Aber die erleichtern dir das so ein bisschen, dass du halt sagen kannst, okay, Planungsphase nochmal an der Stelle weitermachen.
Ich glaube immer, wenn du in ein neues Stockwerk gehst, und das ist ganz angenehm. Also da kann man eigentlich, das ist eigentlich echt fair. Also da geht nie so viel Zeit flöten.
Und was ich auch sehr schön finde, also die Atmosphäre haben wir ja schon angesprochen, die passt einfach so perfekt zu diesem Spiel. Es macht echt Bock, durch diese 70er-Jahre-Villen zu schleichen und da dann irgendwie zu gucken, ja, aber vielleicht finde ich ja doch noch irgendwie ein paar coole Gegenstände oder vielleicht sammle ich doch noch mal diesen Geldkoffer ein, da muss ich jetzt aber einen Umweg machen, da muss ich irgendwie die Schalteranlage doch noch mal anders deaktivieren, länger deaktivieren, da sind noch mal so Lichtschranken oder schleiche ich jetzt an der Wache nur vorbei. Es macht wirklich Spaß, dann da auch so sich emporzuarbeiten, weil man fängt ja sozusagen von der Story her wieder ganz unten an und arbeitet sich dann so hoch mit seinem Team, um dann halt schlussendlich dann auch wieder Rache nehmen zu können an dem Typen, an dem man, der einen da hintergangen hat.
Es ist aber immer so ein Abwägungsprozess. Genau. Also du hast halt immer, es ist immer die Frage, ob du dich nicht noch mehr in die Scheiße reinreitest, wenn du jetzt irgendwie versuchst, das Bonusziel von dem Level noch zu schaffen. Also es gibt pro Level auch so ein optionales Ziel sozusagen. Da wirst du dann mehr belohnt dafür und dann kriegst du dann mehr Geld, da kannst du dann wieder mehr Items dafür kaufen, was weiß ich, mehr Chloroform zum Beispiel. Und da fragt man sich vor dem Ziel von einem Level, das unmittelbar bevorsteht, schon oft, soll ich das jetzt noch riskieren oder soll ich einfach auf Nummer sicher gehen und diese Mission jetzt abschließen? Und das ist echt eine schwierige Frage manchmal.
Ja. Und eben auch so dieses Abwägen, welche Items nehme ich mit? Wenn es einem zu schwer wird, helfen die Items schon enorm. Also du kannst eben mit dem gewonnenen Geld, also es macht durchaus Sinn, in den leichten Leveln am Anfang ein bisschen Geld zu farmen, nenne ich es jetzt mal, also da zu gucken, die Geldkoffer mitzunehmen, damit man in den späteren, etwas schwereren Leveln es nicht ganz so knackig hat, weil, wie du gesagt hast, so diese Items, die man sich dann vor der Mission, wenn man dann eben überlegt, wo fange ich an, wie gehe ich da vor, wie gesagt, die erleichtern das schon echt enorm. Also du kannst ja einfach so Chloroform kaufen, die findest du natürlich auch im Level, wenn es irgendwie dafür vorgesehen ist. Wobei man sich auch fragt, was macht dieser reiche LA-Typ mit Chloroform in der Garage? Aber gut.
Ja, das ist halt
komplett. Aber wenn man sowas sich von Anfang an mitnimmt, auch so Schlüssel, Dietriche, Hacking-Geschichten, das macht schon viel aus. Die kosten zwar dann auch einiges, aber damit kann man sich das Spiel dann auch ein bisschen leichter machen an den schwierigen Stellen.
Ich fand es nämlich ohne diese Hilfsmittel teilweise echt für meinen Geschmack ziemlich happig. Also an der Grenze zu frustrierend, würde ich mal sagen. Es hat zwar trotzdem Spaß gemacht, irgendwie so rumzuprobieren, wie man das dann machen kann, aber Strategiefans mögen das mögen. Ich fand das ein bisschen.
Aber ist doch eine gute Lösung mit den Items.
Ja,
es fühlt sich nicht verkehrt an. Also es fühlt sich nicht an wie Cheaten, weil natürlich, das war ja auch einer der Punkte, die wir Payday 2 so ganz extrem vorgeworfen haben, dass die Leute völlig ohne Ausrüstung da reingehen, weil du halt kein Geld hast, um dir das Zeug zu kaufen. Deswegen finde ich es hier auch thematisch gut gelöst, dass du einfach sagst, okay, mit dem Geld kaufst du dir halt Erleichterungen und eigentlich will man es ja als Gangster so einfach wie möglich haben, an dieses Ziel zu gelangen. Deswegen finde ich es thematisch auch total sinnvoll. Wer aber eine spielerische Herausforderung sucht, der versucht es halt ohne.
Ja, eigentlich wäre das ein super Spiel für eine Mobile-App, wo man dann per Microtransaction
die Items kauft. Bring die lieber auf Ideen hier. Gefühlt geht das Spiel aber so ein bisschen unter, gell? Also ich finde es richtig, richtig gut, aber ich habe relativ wenig darüber mitgekriegt. So. Also es hat auch gar nicht so schlechte Wertungen gekriegt, aber es ist nicht, nicht groß im Gespräch, komischerweise.
Das ist ein bisschen so ein Kritikerliebling, wobei auch nicht richtig Liebling, sondern halt von Kritikern als positiv bewertet und darüber hinaus nicht wahrgenommen.
So ein Für-Fans-Spiel irgendwie, gell?
Ja.
Komischerweise, ja. Wobei es echt mutig vorangeht, so diese Genre wieder zu beleben.
Was ich jetzt aber, also dieses Für-Fans-Ding verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil ich meine, XCOM war ja auch kein
Für-Fans. Ja, aber das galt damals auch als, wer will denn heute noch so rundenbasierte Strategiespiele und so.
Ja, haben dann trotzdem alle gemacht.
Ja, natürlich. Also. War ja auch gut.
Ja.
Und es ist auch gar nicht so teuer. Also es gibt es auf Steam für Mac, PC und Linux. Und kostet gerade mal 30 Euro. Also von daher spricht eigentlich nichts dagegen. Deswegen verstehe ich es gar nicht. Ja. Ist von Calypso, glaube ich, gell? Gepublished.
Ja.
Genau. Weißt du, was die Macher vorher gemacht haben? Also welches Team da dahinter steckt?
Leider nein. Calypso.
Ja, das aber, ist, aber der Entwickler der ist Skilltree Studios. Der sagt mir leider wenig, der Name.
Ich weiß vielleicht nicht, kann ich eine Live-Recherche machen. Einfach. Dann kann ich dir das sagen.
Ich erzähle so lange noch was ein bisschen über die Musik und den Style, haben wir ja schon erwähnt. Deutsche Sprachausgabe ist so ein bisschen, klingt so wie 70er Jahre Serien synchronisiert sind. Also von daher kann man ihnen nicht vorwerfen, sie hätten den Stil nicht getroffen.
Stimmt.
Ja. Es gibt sogar eine Demo, sehe ich hier.
Das wollte ich mal angucken. Skilltree Studios hat im Jahr 2013 ein Spiel gemacht namens Demonicon, das mir überhaupt nichts sagt.
Nee, mir auch nicht.
Und das war es dann aber auch. Laut eigener Webseite. Ja, naja gut, egal, würde ich sagen.
Ja, egal. Also selbst wenn es das Erstlingswerk wäre, richtig gut gelungen. Ich habe wenig auszusetzen, und ich werde es auch auf jeden Fall weiterspielen. Ich bin noch nicht durch, weil es ist schon sehr zeitintensiv. Also man hat, glaube ich, 18 Missionen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da sitzt man schon, also unter Umständen, einen Abend dran, um so ein Gebäude ja, irgendwie zu schaffen.
Also ich habe im Grunde genommen gar nichts auszusetzen, wirklich. Es ist halt nur einfach ein hartes, anspruchsvolles Strategiespiel. Punktum. Und mit allem, was es mitbringen muss. Und das hat aber... Also ich hätte jetzt da keine großen Macken feststellen können.
Nö, überhaupt nicht. Hast du es denn, es ist aber schon ein sehr Maus- und PC, also Desktop-artiges Spiel, würde ich sagen.
Ja, es würde garantiert nicht mit dem Gamepad funktionieren.
Es wird aber unterstützt, witzigerweise, weil ich habe mich auch gefragt, so Calypso hat ja neulich es endlich mal geschafft, die Tropico-Reihe auf die Konsolen zu bringen und gar nicht so schlecht, wie ich finde. Also Tropico 5 hat sich mit Gamepad erstaunlich gut gespielt, obwohl ich das von so einem Spiel nicht erwartet hätte, von so einem Wirtschaftssimulation. Und bei Crux habe ich gedacht, na gut, okay, die Crux an Crux ist, den wollte ich unbedingt unterbringen, dass ich es eben nicht auf der Konsole spielen kann. Aber jetzt sehe ich hier, es wird zumindest der Controller unterstützt auf Steam.
Also das habe ich, ehrlich gesagt, schlichtweg nicht ausprobiert, weil mir das zu seltsam erschien.
Ich habe mir den Steam-Controller bestellt, diesen tollen mit diesem Touch-Ding, weil ich großer Freund von diesem Big-Picture-Modus bin, weil ich dann eben so dieses Konsolen-Feeling auch mit Steam-Spielen habe.
Ich mag den auch, aber das geht doch auch mit dem Xbox 360-Gamepad.
Ja, aber der hat doch nicht so dieses Pad. Ja, auf jeden Fall. Egal. Und sobald der da ist, werde ich Crux ausprobieren mit Gamepad und dann gibt's ein Update.
Okay. Mach das unbedingt. Genau.
Gut. Ja, dann danke ich dir. Ich glaube, dann können wir die Folge auch schon, können wir mal eine kürzere Folge machen, weil dann haben wir mehr Zeit, Crux zu spielen. Ist doch gut.
Ja, absolut. Super.
Dann können wir uns in die nächste Mission stürzen und falls ihr neugierig seid, werft mal einen Blick drauf. Ist wirklich empfehlenswert. Es gibt, wie gesagt, auch eine Demo. Dann kann man sich zumindest mal wahrscheinlich die erste Mission oder so ausprobieren, ob einem diese Art von Strategie liegt. Wir können es nur empfehlen. Dann ansonsten schicken wir die Leute zu dem Eurogamer-Test, den du dazu geschrieben hast. Da kriegt man ja auch noch ein paar Informationen. Genau, ist natürlich im Blogpost verlinkt. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Hoffentlich steigt keiner bei dir zum Fenster ein.
Ich hoffe es auch nicht.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.